Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Klaus Pokatzki, guten Morgen und herzlich willkommen. Und unser heutiger Gast schließt sich direkt, der Zufall will es, oder Gottes Walten, an unsere letzte Meldung an. Heute begrüßen wir nämlich einen Gast, hinter dessen Namen das Buchstabenkürzel SJ steht, was manche, nicht nur scherzhaft, mit schlaue Jungs übersetzen. Willkommen, Michael Born, Philosoph, Buchautor und vor allem eben Angehöriger der SJ, der Societas Jesu, der Jesuiten. Als Sie jetzt nach Berlin gereist sind, haben Sie da erstmal wieder nachgesehen, was hier in den Opern alles so geboten wird?
Ja, das habe ich mir schon angeschaut. Ich bin ja gestern angekommen.
Haben Sie schon angesehen?
Ich habe es mir angeschaut, den Plan. Ich bin gestern in Berlin angekommen. Es gab nur ein Ballett in einer der Opern und Ballettfan bin ich nicht so, also hatte ich den Abend frei.
Woher kommt Ihre Liebe für die Oper?
Ich bin, glaube ich, 12 oder 13 gewesen, als Luciano Pavarotti in Hamburg den Maskenball gesungen hat. Und mein Vater hat mich da mitgenommen und mich hat das unglaublich begeistert und angerührt. Und die italienische Oper, die hat mich durch meine Pubertät begleitet, wo man ja sehr empfänglich ist für Gefühlsausschwankungen aller Art und Liebe und Tod und Hass und Eifersucht und so. Und das hat mich wirklich sehr geprägt.
Jetzt muss ich natürlich gleich für die Hörerinnen und Hörer auch als alten Katholiken outen. Wenn Sie jetzt sagen, mit Ballett haben Sie es nicht so, wenn ich so an unsere üppigen Prozessionen denke, sollten Sie nicht als Geistlicher auch ein Herz für sowas haben?
Ja, also mit großen Prozessionen habe ich es auch nicht so. Ja, also genau, die Jesuiten sind ja ein bisschen speziell, ein Orden innerhalb der Kirche, die... Genau. Obwohl es eine große Tradition von Theater und Kunst und auch Musik gibt.
Und Literatur.
Ja. Also von daher, ja. Aber das ist nicht so mein Fall.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, Pater Michael Barth, Jesuit, Philosoph, Buchautor und jemand, der in Oxford promoviert hat. Und zwar zu einem Thema über den großen griechischen Philosophen Platon. Über den haben Sie auch Ihre Magisterarbeit in Philosophie geschrieben und über den haben Sie habilitiert.
Genau.
Was ist an Platon so groß?
Die lebensnahe Philosophie, das hat mich bei ihm besonders fasziniert. Also wenn Sie sich Philosophie später anschauen, ist das oft sehr technisch oder sind es oft sehr spezielle Fragen, die für Fachphilosophen interessant sind. Aber was es heißen kann, über das Leben in der ganzen Breite nachzudenken, das ist das, was mich bei Platon fasziniert hat. Meine Dissertation in Oxford ist ja über einen relativ unbekannten Dialog von Platon entstanden, über Lysis. Da geht es über Freundschaft, Liebe und Sexualität und Themen, die Sie in der heutigen Philosophie wirklich nur am Rande finden und sich mit diesen doch ganz entscheidenden Themen fürs Leben philosophisch auseinanderzusetzen, das hat mich tatsächlich unglaublich fasziniert.
Aber was lerne ich bei Platon über meine Sexualität?
Sie lernen nicht unbedingt etwas über die Sexualität direkt, aber Sie lernen nachdenken über diese Dinge. Ja? Sie lernen ein Denken, Sie lernen ein kohärentes Theoriegebäude sich aufzubauen und das ist von enormer Bedeutung für alles, was Sie im Leben machen.
Wann sind Sie heute aufgestanden?
Ich bin heute um 6 Uhr aufgestanden.
Und dann Yoga und Meditieren?
Das erste ist Kaffee. Also ein richtiger Yogi und ein richtiger Meister der Meditation, der wird das natürlich ablehnen. Aber ich brauche einen starken Kaffee. Und dann, weil ich in Berlin war und meine Yoga-Sachen nicht dabei gehabt habe, habe ich jetzt nicht Yoga gemacht. Aber ich habe meditiert. Das ist ganz wichtig, das gehört zu meinem Leben dazu.
Was heißt jetzt meditieren morgens, wenn Sie den Kaffee getrunken haben?
Nun, der Jesuitenorden, also ich glaube, das Entscheidende am Jesuitenorden ist, dass jeder Jesuit eine Art und Weise in seinem Leben finden muss, wie er sich selbst auf die für ihn passende und beste Art und Weise seine Gottesbeziehung lebt. Und ich bin mit der Meditation schon mit Anfang 20 in Berührung gekommen, aber dann, als ich mich mit 28 entschlossen habe, in den Jesuitenorden einzutreten, habe ich 2 Jahre ein Noviziat gemacht, was im Grunde eine Schule des Betens und der Meditation ist.
Aber was habe ich mir jetzt unter Meditation vorzustellen? Sitzen Sie dann da und grübeln, denken? Wie läuft das genau ab?
Also die Übung der Meditation ist eigentlich ganz einfach. Ich setze auf einem Meditationshocker, aber Das können Sie genauso machen, daheim, als Sie einfach auf einen Stuhl setzen.
Wie sieht der aus, der spezielle Meditationshocker?
Das ist jetzt schwer zu beschreiben. Das ist so, ich knie quasi auf dem Boden. Man kennt das vielleicht, auch wenn Sie Tese kennen, dann gibt es auch diese Meditationshocker, die haben wir halt
also
auch alle.
Also der große ökumenische Jugendbegegnungsort in Frankreich.
Und da man kniet quasi und hat so einen kleinen Hocker, der so, dass man mit dem Gesäß nicht direkt auf den Fersen sitzen muss, sondern ein bisschen erhöht ist.
Ja, und dann, was heißt jetzt meditieren? Grübeln Sie, denken Sie,
Gottes Willen.
Fliegt Ihnen etwas
nein.
zu?
Nein, das ist also auch alles viel weniger irgendwie mysteriös, als Sie sich das vielleicht erstmal so vorstellen. Die Übung der Meditation besteht eigentlich darin, die Aufmerksamkeit auf den eigenen Atem zu lenken. Das heißt, so gut es möglich ist, immer wieder zu versuchen, den eigenen Atem wahrzunehmen. Wie etwas ganz natürlich in uns passiert, ohne dass wir was tun, ohne dass wir was machen. Und für mich als Jesuit heißt das, dass ich in der Gegenwart Gottes meditiere. Das heißt, in der Gegenwart Gottes atme. Oder man könnte auch sagen, dass ich, das ist jetzt ein bisschen vielleicht speziell, aber Gott in mir atmen lasse.
Wie lange braucht jemand, um das zu erlernen?
Das kann man in 4 Tagen lernen. Die Meditation ist nicht kompliziert. Es gibt nicht 1000 Regeln. Man muss einmal reinkommen. Ich empfehle da wirklich, dass man sich mal 4 Tage drauf einlässt. Und dann geht es darum, üben, üben, üben. Sie müssen dann halt wirklich schauen, dass Sie jeden Tag oder möglichst 5 oder 6 von 7 Tagen einfach dranbleiben. Und dann wird dann passiert was. Dann zieht auf einmal die Meditation Sie selbst in den Bann. Und da wird es dann interessant.
4 Tage heißt also bei Ihnen an der Jesuitenhochschule in München, wo Sie ja auch Führungskräfte aus der Wirtschaft ausbilden.
Ja.
Wie kriegen Sie die denn da zur Ruhe? Ich stelle mir vor, die sind ja nun wirklich extrem hibbelig, um das mal so zu sagen.
Es geht nicht in der Meditation darum, zur Ruhe zu kommen. Also Meditation, so wie wir es verstehen, ist kein Stimmungsmanagement. Es geht nicht darum, in eine andere Stimmung zu kommen, sondern es geht darum, den Atem wahrzunehmen und dann natürlich auch wahrzunehmen, was alles uns daran hindert, den Atem wahrzunehmen. Denn es funktioniert ja nicht so, dass man 20, 25 Minuten da sitzt und einfach den Atem wahrnimmt, sondern dann kommt ja eine Gedanke, dann kommen Körperspannungen, dann kommen Emotionen. Und das, was dann in der Meditation uns sozusagen hindert, zeigt uns, wer wir eigentlich sind und wie wir eigentlich sind und was uns eigentlich beschäftigt. Und sich damit auseinanderzusetzen, jetzt nicht in der Meditation, aber außerhalb der Meditation, ist eben für Führungskräfte so wichtig, weil das die Informationsbasis über sich selbst erweitert. Ich weiß, wer ich bin. Und nur wenn ich weiß, wer ich bin, bin ich in der Lage, auch mit mir selber gut umzugehen. Unser Motto im Institut für Philosophie und Leadership ist ja, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Und wenn man sich selbst führen können will, dann muss man wissen, wer man selber ist, was man überhaupt führen können soll.
Es hat jetzt vor einigen Monaten eine Studie, wurde veröffentlicht von Wissenschaftlern aus Großbritannien, den Niederlanden, Neuseeland. Und die wollen herausgefunden haben, dass durch Meditation soziale Kompetenz sich nicht beeinflussen lässt. Also was erreiche ich mit dieser Meditation jetzt wirklich, auch wenn es um meinen Kontakt, meinen Umgang mit anderen Menschen geht? Oder ist das wirklich nur auf mich bezogen?
Nein, ich glaube, die Erfahrung, die wir machen, ist, dass man deutlich empathischer wird. Und zwar, weil man in der Lage ist, immer mehr bei sich selbst wahrzunehmen, eine immer differenziertere Selbstwahrnehmung zu haben, spürt man ganz anders die Gegenwart anderer Menschen, anderer Atmosphären, ist näher an seinen Intuitionen dran. Es gibt ja viele Studien auch zum Zusammenhang von Kreativität und Meditation.
Und das war ja bei den Jesuiten von Anfang an, Ignatius von Loyola, das war ja auch ein großer Mensch, der Ordensgründer im 16. Jahrhundert, der meditiert hat, Exerzitien gehörten dazu. Wäre ein anderer Orden für Sie da überhaupt nicht in Frage gekommen?
Nein, für mich war nur die Frage, ob ich Jesuit werde oder was ganz was anderes mache. Ich hatte jetzt nicht gedacht, also ich gucke mir mal verschiedene Orden an, sondern entweder das oder nicht.
Was ganz was anderes wäre es gewesen?
Ich hatte mit 28 meinen Magister in Philosophie habe mir dann überlegt, wie es weitergeht. Die eine Möglichkeit wäre, in die Wissenschaft zu gehen, die andere wäre, in die Sozialarbeit zu gehen. Ich habe viel in einer Obdachlosenunterkunft in München gearbeitet, während meines Studiums, parallel dazu, im Hasenbergl. Das war für mich eine ganz wichtige Zeit, ganz
entscheidend. Also ein Problemviertel, ein berühmtes Problemviertel.
Genau.
Und da hätten Sie weitergemacht, hätten Sie sich vorstellen
können? Da hätte ich mir vorstellen können, weiterzumachen. Aber das war halt nach dem Magister eine Zeit, was viele junge Menschen natürlich haben, wo man erstmal gucken muss, irgendwie, was macht man. Und ich bin dann so mit der Einstellung in den Orden hineingegangen, ins Noviziat hineingegangen. Ich schaue mir das mal an, ob es was ist. Wenn es nichts ist, tritt ich wieder aus. Und was damals auch eine große Hilfe für mich war, war mein Vater, der mir gesagt hat, also das ist gar keine Frage, wenn das nicht passt für dich mit den Jesuiten, dann bekomme ich noch eine zweite Ausbildung von ihm mitfinanziert. Und das war natürlich eine große Erleichterung, weil ich habe das Gefühl, ich bin wirklich völlig frei, Philosophie damals studiert zu haben. Also ich habe 88 Magister gemacht. Das war halt irgendwie schwierig, beruflich sehr schwierig.
1988 Magister gemacht und nicht 88 Magister.
Nein, um Gottes Willen.
Das wäre selbst bei Jesuiten zu viel. Geboren sind Sie 1960 in Hamburg.
Ja.
Wie wichtig, von Ihrem Vater haben Sie ja eben schon gesprochen, also wie der noch eine zweite Ausbildung für Sie bezahlt hätte, aber wie wichtig war denn Religion in Ihrem Elternhaus?
Das war nicht wichtig. Also meine Mutter ist katholisch, mein Vater war damals evangelisch und ich bin zur Kirche gegangen, Kommunionunterricht, ich war auch ein Ministrant, also Messdiener. Und bin dann gefirmt worden, aber dann habe ich eigentlich aufgehört, zur Kirche zu gehen und habe das auch aus dem Blick verloren.
Warum?
Weil mir das nichts mehr gesagt hat. Das war wirklich nicht mehr mein Ding.
Ja, lag das an dem Pfarrer oder den Pfarrern, mit denen Sie zu tun hatten?
Also ich war da eben Ministrant und nach der Firmung habe ich dann gemerkt, irgendwie, ich denke nur noch dran, wie man das Ganze von der Oper her kommt, spektakulärer inszenieren könnte, welche Lichteffekte man einsetzen könnte, dass man noch einen Vorhang von dem ganzen Altarraum machen müsste. Und dann habe ich selbst gemerkt, also das bringt alles überhaupt nichts mehr.
Ja, aber Moment, wenn Sie einen richtig offenen Pfarrer gehabt hätten, der gesagt hätte, Mensch, Micha, das machst du, dann wären Sie dabei geblieben?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich war damals, also auch die Inhalte haben mich nicht interessiert. Nein, also das war wirklich irgendwie abgeschlossen. Und ich war da auch sehr dankbar, dass meine Eltern da gar keinen Druck gemacht haben, sondern das war für sie klar, irgendwie, wenn das nichts ist, dann muss ich nicht in die Kirche gehen oder so.
Aber Sie hatten dann, das darf man wirklich so bezeichnen, ein Erweckungserlebnis mit 21. Sie haben es ja schon angedeutet.
Ja, das
war
sozusagen, das genau? Ich hätte diesen Weg zum Jesuitenorden sicherlich nicht eingeschlagen, wenn ich nicht mit 21 in dem Kontext einer Hamburger charismatischen Gemeinschaft irgendwie ein ganz tiefes persönliches Erlebnis gehabt hätte.
Also eine freikirchliche.
Eine freikirchliche Sache, ja. Die im Grunde wirklich von den einen auf den anderen Augenblick irgendwie in mich hineingeschlagen ist. Und es hat dann lange, viele Jahre gebraucht, bis ich irgendwie mir auch intellektuell darüber im Klaren geworden bin, was da eigentlich dahinter steht. Und ich habe mich dann in meinem Studium viel mit Religionswissenschaften und Religionsphilosophie beschäftigt, vor allen Dingen mit William James, einem amerikanischen Pragmatist, der ein fantastisches Buch geschrieben hat, The Varieties of Religious Experience, also die Vielfalt religiöser Erfahrung. Und da beschreibt er im Grunde so Erweckungserlebnisse aus allen Religionen, aus allen Kulturen und schreibt, was das macht und was das mit den Leuten bewirkt und was vielleicht Kriterien für die Echtheit eines solchen Erlebnisses sein können. Das war für mich sehr wichtig, das intellektuell irgendwie nochmal aufzuholen.
Aber erzählen Sie doch mal, was ist da genau passiert, als Sie da in dieser Gemeinde sitzen?
Wie also haben das Sie uns war, das vorzustellen? Ein Erweckungserlebnis ist so, dass man im Grunde von einem auf den anderen Augenblick irgendwie eine Erfahrung macht, die man dann natürlich religiös interpretiert in diesem Raum, in dieser Gemeinde. Und das habe ich dann so interpretiert wie, es gibt Gott und ich bin mit einer Liebe geliebt, die an nichts ihr Maß hat und mir wird nie im Leben irgendwas passieren.
Aber Sie können jetzt nicht sagen, was das ausgelöst hat.
Nein.
Das war einfach so.
Das war einfach so, ja. Das ist auch eines der Charakteristika von Erweckungserlebnissen. Das kann auch außerhalb von einem religiösen Rahmen passieren, dass Leute von einem auf den anderen Augenblick eine
Erfahrung machen. Also auch wenn ich in der U-Bahn sitze.
Auch wenn Sie in der U-Bahn sitzen. Genau. Bei mir ist es halt innerhalb eines religiösen Kontextes geschehen. Und die große Frage war dann über viele Jahre, was mache ich mit dieser Erfahrung? Ja, wie finde ich eine Lebensform? Wie lebe ich so, dass ich dieser Erfahrung irgendwie gerecht werde? Und diese Erfahrung hat mich dann letztlich im Jesuitenorden, in den Jesuitenorden geführt. Und es ist im Grunde auch diese Erfahrung, die ich immer noch lebe. Und,
Wenn Sie da Bilanz ziehen, sind Sie dem gerecht geworden in den Jahrzehnten danach?
Interessant ist, dass ich dann im Grunde durch die Meditation einen Weg entdeckt habe. Also was ganz was anderes als so dieses Charismatische. In der Meditation und eigentlich so in der katholischen Mystik einen Weg entdeckt habe, dieser Erfahrung gerecht zu werden oder nahe zu kommen oder das zu leben.
Was heißt jetzt katholische Mystik?
Nun ja, Ignatius von Loyola war ja ein katholischer Ordensgründer und die Gebetsschule, die Exerzitien, die Sie schon angesprochen haben, die Übung der Meditation, das sind halt sozusagen spirituelle, mystische Übungen für Christinnen und Christen, die er gemacht hat.
Sie haben dann erst Theologie studiert, sind dann aber zur Philosophie gewechselt. Ja. Warum, was hat Ihnen an Theologie nicht gepasst?
Ich glaube, was wichtig ist, ist eine gute Spiritualität und eine gute Philosophie. Und wenn man das hat, dann erübrigt sich vieles, was in der Theologie so gedacht wird.
Was heißt jetzt die gute Spiritualität im Zusammenhang mit Theologie und Philosophie?
Ja, eine gute Spiritualität heißt, dass Sie die Beziehung zu Gott auf eine Art und Weise leben, wo sie wirklich das Gefühl hat, das trägt sie in ihrem Leben und dass sie da was finden. Für uns Jesuiten, wir sind ja irgendwie auch Arbeitstiere, ja, wir arbeiten ja sehr viel. Für uns ist das Entscheidende, dass wir irgendwie einen inneren Rückzugsort uns erobern oder haben, von dem aus wir hier unser Leben gestalten, damit die Art und Weise, wie wir arbeiten, tatsächlich anders ist, als was viele andere Leute machen.
Studiert haben Sie erst an der berühmten Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und sind dann an die Münchner Jesuiten-Hochschule für Philosophie. Was waren da die Unterschiede beim Lernen in der, wie sie abgekürzt hat, LMU, Ludwig-Maximilians-Universität und bei den Jesuiten?
Ich fand das Studieren an der LMU doch ziemlich kompetitiv. Weil
was meinen Sie mit kompetitiv?
Naja, da gab es die berühmten großen Philosophen damals zu der Zeit, die eine ganze Anzahl von Studenten um sich versammelt hatten, die
mit Konkurrenzgedanken
unglaublich auch. Konkurrenzgedanken hatten. Und das ist ein absoluter Tod der Philosophie, finde ich. Ja. Und das habe ich bei den Jesuiten an der Hochschule für Philosophie nicht gefunden und ist auch nach wie vor noch so. Und ich kann jedem jungen Menschen, der also jetzt wirklich sich für Philosophie interessiert, nur raten, also in München an der Hochschule zu studieren.
An Ihrer Jesuitenhochschule.
Genau.
Ihr letztes Buch, da machen wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr Werbung weiter, nicht nur für Ihre Hochschule. Ihr letztes Buch heißt Die Kunst, Eltern zu enttäuschen. Die Eltern zu enttäuschen. Genau. Haben Sie Ihre Eltern enttäuscht, als Sie beschlossen haben, dass Sie Jesuit werden?
Da müssen Sie meine Eltern fragen.
Dann laden wir die doch ein. Können Sie das nicht? Wissen Sie das nicht? Oder?
Nein, da haben wir nie so drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das Sie vielleicht enttäuscht hat, dass klar ist, Sie kriegen von mir keine Enkelinnen und Enkel. Aber das ist tatsächlich ein Punkt. Ich glaube, meinen Eltern war wichtig, nachdem sie am Anfang unsicher waren, ob das ein guter Schritt in meinem Leben ist, zu sehen, es passt zu mir und ich werde glücklich und ich lebe wirklich mein eigenes Leben.
Michael Barth im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, der Jesuit, der bevor er Jesuit wurde, auch mal überlegt hat, ob er nicht Dirigent werden soll. Warum ist daraus nichts geworden?
Daraus ist nichts geworden, weil ich nach der Schule, das war so die Phase mit Oper, Komposition, Dirigent, Kultur, habe ich Zivildienst gemacht in einem Kinderheim für körper- und geistig behinderte Kinder und bin da wirklich an die Grenzen herangekommen dessen, was ich so als Mensch verarbeiten konnte. Es war für mich eine sehr schwierige Zeit und ich hatte auch so das Gefühl, die Kultur, die Musik, die trägt mich da nicht durch. Also das ist keine Quelle, aus der ich leben kann. Und der zweite Grund war sicher auch ein politischer, dass ich das Gefühl hatte, also für die bürgerliche Gesellschaft in Hamburg, so hätte ich das damals formuliert, also jetzt nicht den Kasper zu machen, der da also vor ihnen dirigiert, damit die mal ihre Emotionen spüren. Und damit habe ich dann also ganz abgeschlossen. Ich war damals im Lager von Pierre Boulez, dass man also die Opernhäuser in die Luft sprengen sollte und genau.
Sind Sie immer noch so links?
Teilweise schon, ja.
Bei welchen Fragen?
Ja, sozialpolitischen Fragen ganz sicherlich.
Jetzt, wenn Sie Ihre Managerseminare machen, sind Sie aber auch so eine Art Dirigent, oder?
Also wir geben auch viele Kurse für junge Leute, junge Gründer, Söhne und Töchter von Familienunternehmen, so Start-upler. Diese Kurse dauern eine ganze Woche. Und da beschreiben mein Kollege und ich, Johannes Lober, mit dem ich zusammen dieses Institut für Philosophie und Leadership gegründet habe, wir beschreiben uns als Bergführer.
Bergführer.
Zwar als Bergführer in das innere Hochgebirge.
Sherpas.
Ja, aber nicht die Last selber tragen, die Last der Leute tragen. Nee, das müssen sie schon selber. Als Bergführer, die den Leuten helfen, in ihr inneres Hochgebirge zu kommen. Aber nicht als Bergführer, die vorweggehen und die Fahne schwenken, sondern als Menschen, die hinter ihnen hergehen, ihnen den Rücken stärken und wenn sie nicht weiter wissen, wie sie ihren nächsten Schritt machen sollen, ihnen die Landschaft beschreiben, die vor ihnen liegt, damit sie dann selbstbestimmt den nächsten Schritt geben können. Das ist ein besseres Bild als Dirigent, glaube ich.
Aber wie machen Sie das denn genau?
Wie meinen Sie?
Ja, Sie haben jetzt da Kinder, 40-jährige Söhne, Töchter von mittelständischen oder größeren Unternehmen, die wissen, sie erben das Unternehmen. Und wie führen, sie führen sie ja nicht, sie sind Bergführer, aber sie laufen hinterher. Wie machen Sie das genau?
Diese Kurse dauern eine ganze Woche. Wir nennen das Akademie Führung und Persönlichkeit. Und in den Kursen lernen sie meditieren. Sie lernen Yoga, der Körperarbeit ist da sehr wichtig. Sie lernen biografische Arbeit, das heißt zurückschauen auf ihr Leben. Und sie vor allen Dingen sich die Frage zu stellen, warum will ich eigentlich machen, was ich mache? Ich habe das ja in dem Buch Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, irgendwie ausgeführt. Es geht im Grunde um die Frage, will ich zum Beispiel das Unternehmen des Vaters übernehmen, obwohl ich merke, ich möchte eigentlich was anderes im Leben machen, aber ich habe wirklich Angst, meinen Vater zu enttäuschen, die Liebe der Eltern zu verlieren. Oder umgekehrt rebelliere ich und sage, also ich möchte auf keinen Fall irgendwie ein Puzzlestein in der Lebensplanung meines Vaters sein und lehne das völlig ab, das Unternehmen zu übernehmen, aber spürt doch im Grunde, wer ist meine Sache. Und da helfen wir den jungen Leuten mit den Methoden, die wir als Jesuiten selber gelernt haben, nur unter Absehung von Religion, sich selber, man könnte sagen, die eigene Stimme zu finden im Leben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Und die halten auch alle dann die Woche immer durch?
Ja, das ist nie ein Problem. Im Gegenteil, also der Abstieg vom inneren Hochgebirge ist dann schwierig. Also wir, deswegen dauert es auch eine
ganze Woche. Dass sie wieder runterkommen.
Dass sie wieder gut runterkommen und wieder in den Alltag hineinfinden und irgendwie so zu gucken, was die Erfahrung, die sie mit sich selbst gemacht haben, jetzt eigentlich heißt für ihr Leben.
Also das heißt, dass sie da nicht völlig abgehoben aus dem Seminar herausgehen. Sie haben da noch so eine Phase zum Schluss, da holen sie sie vom Berg wieder runter.
Da holen wir sie runter, ja genau.
Und wie machen Sie das?
Wir machen das durch so eine Simulation des Alltags, eine Simulation, in der sie dann sich selber wahrnehmen können und überhaupt mal darauf aufmerksam werden können, wie in den Alltagssituationen, was es eigentlich heißen kann, sich selber wahrzunehmen, den Körper wahrzunehmen, zu spüren, was eigentlich in sich selbst abgeht. Ich bin ja von 2005 bis 2011 Präsident der Hochschule für Philosophie geworden und musste wirklich die Hochschule kulturell wandeln, damit wir zukunftsfähig aufgestellt sind. Und die größte Herausforderung war tatsächlich, mit mir selber klarzukommen. Also nicht klarzukommen mit den ganzen Schwierigkeiten und mit den Leuten, die natürlich auch nicht immer einfach waren, sondern klarzukommen mit den Dingen, die durch diesen Hochstresssituationen in mir ausgelöst werden. Ja? Da kann ich dann aktiv sein. Und diese sozusagen aktive Haltung zu sich selbst, raus aus der Opferrolle, hin zur Aktivität, das war das, ist sozusagen auch der Schlüssel, den ich jetzt vermitteln möchte, wenn ich für Vorstände großer Industrieunternehmen oder für Familienunternehmen das weitergebe.
Zu der Aktivität gehört ja, dass Sie 2011 eben an der Münchner Jesuitenhochschule das Institut für Philosophie und Leadership gegründet haben. Ja. Wie ist es denn dazu überhaupt gekommen? Ging es da nur darum, dass Sie gesagt haben, hier Existenz, Berechtigung für die Zukunft, wir brauchen auch ein bisschen Geld, oder hatte das noch andere Gründe?
Naja, ich meine, wenn man also als mit 50 oder Anfang 50 in die Lebenskrise kommt, dann gründet man als Jesuit halt ein Institut als Antwort auf die Midlife-Crisis. Nein, so ganz so war es nicht. Nein, es war so, dass wir gute Kontakte hatten und dass uns ganz konkret der Vorstandsvorsitzende von BMW, damals der Dr. Norbert Reithofer, gebeten hat, ob wir nicht einen Kurs für den Vorstand und die Bereichsleiter, also die zweite Ebene von BMW, machen könnten und durchzuführen. Und dann, das kam auf uns zu, das haben wir nicht aktiv gesucht. Und dann haben wir gedacht, wir brauchen irgendwie eine institutionelle Basis und haben dann dieses Institut gegründet, mein Mitarbeiter, mein Kollege Johannes Lober und ich. Und daraus, zunächst waren wir bei BMW tätig, jetzt auch bei vielen anderen Unternehmen. Dazu gekommen sind dann eben diese Kurse für junge Gründer und Start-upler und die Begleitung von Familienunternehmen, wo es um die Frage der Nachfolge geht.
Hatten Sie denn eine Lebenskrise damals mit 50?
Also ich hatte mir mein Leben halt so vorgestellt. Wissen Sie, Sie haben gesagt, in Oxford bin ich promoviert worden, bin dann nach Princeton gegangen, dann in München, dann habilitiert. Ich habe mir das halt so vorgestellt, dass ich, wenn ich irgendwie 60, 70, 80 bin, immer noch über griechischen Manuskripten
sitze. Cambridge oder Oxford, ja. Wären dann als Professor...
Ja, nee, oder in München einfach. Also München als Ort reizt, die Hochschule reizt mich wirklich sehr. Also ich hatte nie Ambitionen, jetzt irgendwo Karriere in anderen Städten zu machen, aber dass man halt sein Leben lang über die Philosophie nachdenkt. Und dadurch, dass ich 2005 Präsident geworden bin, gab es doch einen großen Cut, weil ich für die Forschung und kaum, also auch für die Lehre eigentlich kaum Zeit hatte. Und nachdem die 6 Jahre als Präsident vorbei waren, musste ich mir halt überlegen, gehe ich zurück zur Wissenschaft oder knüpfe ich an das an, was ich in der Zeit als Präsident erlebt habe. Und das war die Entscheidung, dass ich das mache. Und das waren immer mal wieder Phasen, die jetzt nicht mehr vorkommen, aber wo ich so dachte, Mensch, wäre es nicht doch besser gewesen, sozusagen zurück zur Philosophie zu kommen. Aber diese Zeiten sind vorbei. Aber das waren tatsächlich Zeiten einer Midlife-Crisis.
Michael Barth im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, der Jesuit, der Philosoph, der Buchautor, der uns dort auch Lebensratschläge gibt. Und da muss ich jetzt mal fragen, warum sollten wir öfter von uns selbst enttäuscht sein, wie Sie gerne sagen?
Also wir sollten sicherlich nicht von uns enttäuscht sein, aber Enttäuschungen überfallen uns ja, da können wir gar nichts machen. Da können wir uns nichts vormachen. Und das Interessante ist, in jeder Enttäuschung, wie das Wort schon sagt, wird ja eine Täuschung weggenommen. Das heißt, wir kommen der Realität in jeder Enttäuschung näher, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Und das Interessante bei Enttäuschungen über uns selbst, von denen Sie gesprochen haben, ist, dass wenn wir über uns enttäuscht sind, wir gleichzeitig etwas lernen darüber, wie wir wirklich sind. Und wenn wir dem näher kommen, wie wir wirklich sind, dann sind wir auch in der Lage, realitätsangemessenere Entscheidungen zu treffen, könnte man sagen. Dann ist das, was wir tun, was wir entscheiden, hat auf einem viel solideren Fundament, als wenn wir nur über uns nachdenken, wie wir gerne wären und irgendwelchen Idealbildern von uns selber hinterherlaufen.
Aber Sie sagen ja sogar, ein Leben ohne Enttäuschung ist ein totes Leben.
Das steht das so in meinem Buch, die Kunst der Eltern zu
verändern? Nein, das steht in einem Interview, das Sie so gegeben haben. In Psychologie heute, ein Leben ohne Enttäuschung ist ein totes Leben.
Ja, es ist ein totes Leben in dem Sinne, weil wer sich nicht enttäuschen lässt, bei wem Enttäuschungen nicht mehr vorkommen, der muss so alle Emotionen, alle Gefühlsregungen und Enttäuschungen sind ja Gefühlsregungen, von sich fernhalten, dass er auch für positive Emotionen, für alles, was uns lebendig macht und auch für Trauer, das macht uns ja auch lebendig, nicht mehr empfänglich ist. Und insofern könnte man sagen, wer keine Enttäuschung mehr spüren kann und wer das nicht will, und das geht leider als Menschen, wir können leider so leben, der ist im Grunde, obwohl er lebt, im Grunde schon gestorben.
Im Gegensatz zu den anderen Orden leben Sie nicht in einem Kloster, Sie leben in einer Wohngemeinschaft. Wie lebt es sich in einer Jesuiten-WG?
Es ist Jesuiten-WG, mag so sein. Es heißt bei uns Kommunitäten.
Ja, bei Joschka Fischer, mit dem Sie mal gemeinsam das Interview dem Zeitmagazin gegeben haben, der hat das natürlich gerne dann als Jesuiten-WG rübergebracht.
Es gibt Jesuiten leben in sehr unterschiedlichen Wohnformen. Ich selbst lebe tatsächlich, man kann sagen, in einer WG. Wir sind 7 Jesuiten. Wir kaufen selber ein. Wir kochen selbst, wenn jemand mal daheim ist und was kocht. Und wir haben ein sehr freies Leben miteinander. Es ist so, dass wir einmal in der Woche einen gemeinschaftlichen Abend haben, wo wir gemeinsam den Gottesdienst feiern und essen. Wer da ist, ist da. Und einmal im Semester 2 Tage uns eine Klausur nehmen, wo wir sehr offen uns voneinander erzählen, wie geht es uns eigentlich so, was beschäftigt uns, wie geht es uns mit der Gruppe, ist das spirituelle Leben jedes Einzelnen. Das sind sehr wichtige Tage, gerade weil wir so von außen gesehen, glaube ich, würde man erstmal sagen, vor allen Dingen verglichen mit dem Klosterleben, sehr unverbindlich zusammenleben.
Was ist noch das Besondere an den Jesuiten, zu denen heute ja 16.100 Mitglieder ungefähr gehören? Das ist ein Zurückgang seit 1990 um 8.000, aber immerhin sind es noch über 16.000. Was ist das Besondere daran?
Ich glaube, die Jesuiten stehen für 2 Dinge, die beide anspruchsvoll sind. Das eine ist die Bildung. Jesuiten haben immer schon Schulen und große Universitäten gegründet. Denken Sie an die Georgetown-Universität, die eine Jesuiten-Universität oder Sophia University, Washington, genau, in Tokio. Das ist die eine große Säule. Und die zweite große Säule ist die Spiritualität. Das heißt, die Vermittlung eines sehr persönlichen, sehr individuellen Zugangs zu Gott. Und die Herausforderung eines Jesuiten ist sicherlich auf der einen Seite irgendwie die intellektuelle Herausforderung, die damit verbunden ist, aber die andere auch. Man könnte sagen, wir leben nicht in Klöstern mit äußeren Mauern, sondern wir müssen so ein inneres Kloster bauen, ja, einen inneren Rückzugsort finden. Und da spielt die Meditation, eben die Exerzitien eine große Rolle, aus dem heraus wir unser Leben gestalten.
Aber wenn Sie jetzt Georgetown University in Washington sagen, dann kann ich es Ihnen jetzt nicht ersparen, dass ich auch das Canisius-Kolleg in Berlin erwähne, was 2010 eröffnet hat, diesen fürchterlichen Reigen mit Missbrauchsfällen, auch gerade an katholischen Schulen. Als Sie das mitbekommen haben, was ist da in Ihnen vorgegangen?
Also das war die große Krise in meinem Jesuitenleben, weil damit hätte ich absolut nicht gerechnet, muss ich sagen. Und das war wirklich eine Enttäuschung, die ganz massiv war. Also ich habe gemerkt, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass quasi Verbrecher im Jesuitenorden in Deutschland sowas machen. Und für mich war dann tatsächlich die Frage, ist da noch ein Ort für mich im Jesuitenorden oder nicht? Und entscheidend war dann die Frage, wie damit umgegangen worden ist. Die Vergangenheit kann man nicht ändern. Das war furchtbar und ist nach wie vor furchtbar. Aber ich fand dann doch die Art und Weise, wie gerade Pater Klaus Mertes, der im Canisius-Kolleg hier war, das damit an die Öffentlichkeit gegangen ist und ja wirklich das Thema von einem Randthema in die Mitte der Gesellschaft geholt hat, das fand ich schon irgendwie genau richtig. Und von daher ist es so, dass ich denke, ja, es ist nach wie vor der Jesuitenorden ganz klar der richtige Platz für mich.
Aber was die Aufarbeitung angeht, ist ja nicht so gelaufen, wie man sich das hätte vorstellen können. Weil, wenn Sie da vielleicht ein paar Bischöfe mal am Lehrgang hätten, was würden Sie denen raten, wie Sie das ein bisschen sauberer machen?
Also, wenn Bischöfe kämen und das wirklich wissen wollten, ja, dann würde ich Ihnen raten, irgendwie deutlich mehr die Perspektive der Opfer einzunehmen und mal auf die zu hören und das Leid an sich heranzulassen. Auch jetzt in der öffentlichen Diskussion, ich finde es so erschütternd, dass viele Leute innerhalb der katholischen Kirche noch so sich einer religiösen Sprache bedienen, ja, oder so gefühlsmäßig daherkommen. Also sie sind erschüttert und betroffen, ja. Das ist eine juristische Sprache ist eine Sache. Das sind Verbrechen, die geschehen sind, ja. Schutzbefohlene sind missbraucht worden. Und irgendwie diesen anderen Blick darauf, das scheint mir bis hin zur Frage, wie man als Katholik über Sexualität denkt und über die Kirche denkt, sind das Fragen, die enormen Gewicht haben und die meiner Ansicht nach an denen nur gekratzt wird. Ja.
Pater Barth, Ihre Bücher tragen Titel »Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen«, »Die Kunst, sich selbst zu verstehen«, »Die Kunst, sich selbst auszuhalten«. Welche Kunst ist als nächstes dran, die Sie zwischen Buchdeckel bringen werden?
Also ich glaube, mit der Kunst ist es jetzt mal vorbei, weil dann die Leute langsam durcheinander kommen. Ich bin gerade dabei, etwas über Liebe und Macht zu schreiben. Ich meine, diese ganze Thematik der Macht, mit der bin ich natürlich sehr beschäftigt, gerade in großen Industrieunternehmen, aber die Macht wird oft nicht wahrgenommen, weil man das Gefühl hat, Macht ist etwas Schlechtes. Man spricht dann sehr höflich von Verantwortung, die man übernimmt, aber nicht von der Macht, die man will. Und das macht, dass es eben einen Zusammenhang gibt zwischen Liebe und Macht. Man könnte beinahe sagen, wer liebt, wer wirklich etwas liebt, wenn sie ihre Kinder lieben, dann wollen sie Macht in dem Sinne, dass sie das die Art und Weise beeinflussen wollen, wie ihre Kinder über die Welt denken, was für Werte sie haben, was für Emotionen sie haben. Und das ist ein großes Thema, also meine Verlegerin drängt schon, das muss jetzt irgendwann auch mal raus.
Wird das ein Sachbuch oder könnte das nicht vielleicht auch ein Roman mal werden?
Ich bin leider nicht gut im Romanschreiben. Ich habe ein paar Mal so kleine Ansätze gemacht, aber das ist nicht. Nee, es wird wieder ein Sachbuch, was einfach inhaltlich diesen Zusammenhang beleuchten soll.
Aber irgendwann gibt es vielleicht auch einen Roman von Ihnen?
Glaube ich nicht.
Schade.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich muss eben auch enttäuschen.
Ja, gut, aber das nehmen wir dann jetzt hin. Vielleicht kann ich es ja nochmal überzeugen. Nach der Sendung reden wir nochmal rüber. Ganz herzlichen Dank, Michael Bort, Jesuit, Philosoph, Buchautor. Klaus Bogatzki sagt Danke und Tschüss.